Ich möchte euch alle herzlich begrüßen zu unserer Predigtreihe für dieses Jahr über das Leben von Nehemia. Ein Leben unter der guten, gnädigen, gütigen Hand Gottes. Ich möchte zum Anfang beten. Ja, Vater im Himmel, du hast es selber gesagt, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Danke, dass du uns auch heute ein Beispiel von deiner Güte geben willst. Lass du dein Wort in unsere Herzen eindringen und Frucht schaffen für Zeit und Ewigkeit, damit dein Name in unserem Leben verherrlicht wird. Hab Dank dafür. Amen. Ich möchte zuerst etwas einen Überblick geben in die Zeit, wo das Buch Nehemia geschrieben wurde. Nehemia heißt auf Deutsch, Jahwe tröstet. Und diesem Trost begegnen wir immer wieder im Buch Nehemia. Gott hat in seinem Wort seinem Volk angekündigt, dass wenn sie ihn verlassen werden, wenn sie ihm untreu werden, dass das Konsequenzen haben wird. Und so hat es Konsequenzen gehabt für die 10 Nordstämme Israels im Jahr 722 vor Christus, als die Juden durch die Assyrer verschleppt wurden nach Babylon und dann in die ganze damals bekannte Welt zerstreut wurden. Mehr als 100 Jahre später folgte das Gericht für den Stamm Juda, der sich auch von Gott abgewendet hatte. Und durch die Babylonier wurde dann Jerusalem in Staub und Asche gelegt und fast komplett entvölkert. Auch in dieser Zeit wurden die Juden nach Babylon entführt. Während der Gefangenschaft der Juden in Babylon, wo Gott den Juden gesagt hat, und eure Deportation nach Babylon wird 70 Jahre dauern. In dieser Zeit fand ein Wechsel statt von den Babyloniern zu den Persern. Und der erste König der Perser, Kyrus, der hat im ersten Jahr seiner Herrschaft ein Dekret erlassen, durch das er beigetragen hat, dass das Wort Gottes in Erfüllung ging, dass die Juden nach 70 Jahren die Freiheit hatten, zurückzukehren nach Jerusalem. Die erste Rückkehr von über 40.000 Juden hat unter Zerubabel und Josua stattgefunden. Wir lesen darüber in Esra 1 bis 6. Dann folgte eine zweite Rückkehr unter Esra, unter Jerubabel wurde der Tempel wieder aufgebaut und Esra hat dann den Gottesdienst gestärkt und die Juden ermutigt, ihr Leben nach Gottes Wort auszurichten. Und dann kam die dritte Rückführung unter Nehemia. Im Jahr 445 vor Christus. Das Buch Nehemia wurde wahrscheinlich durch Esra geschrieben. Ursprünglich war es mit dem Buch Esra zusammen ein Buch. Und über die Ereignisse im Buch Nehemia haben wohl die Tagebücher Nehemias als Grundlage gedient. Mit dem Ende vom Buch Nehemia, das zeitgleich mit dem Propheten Maleachi geschrieben wurde oder den gleichen Zeitraum beschreibt, folgte 400 Jahre Schweigen. Von diesem Zeitraum bis zum Auftreten von Johannes dem Täufer und Jesus Christus finden wir keine Nachricht Gottes in der Bibel. Da hat Gott geschwiegen. Und dann hat Gott wieder ganz neu hineingeredet in das Leben Israels. Nun möchte ich mit euch einen kurzen Überblick machen über das Buch Nehemia. Ich werde nicht die ganzen ersten beiden Kapitel lesen. Ich werde fortlaufend einige Abschnitte daraus lesen und dann einige Gedanken dazu sagen. Ich lese ab Nehemia 1, Vers 1. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Festung Susa war, in der Hauptstadt Babylons. Und es war unter dem König Artaxerxes. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda, und ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entronnenen, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, und wie es Jerusalem ginge. Das hat mich bewegt. Nach all diesem Dienst in Babylon brennt Nehemias Herz noch für Jerusalem. Und er fragt nach, nicht einfach so, wie wir es heute oft machen, wenn wir jemandem begegnen und fragen, wie geht's dir? Und oft gar keine richtige Antwort erwarten. Da hat mir einmal ein Gottesdienstbesucher, als ich ihm die Frage gestellt habe, wie geht's dir, hat er gesagt, Fritz, wenn du es wirklich wissen willst, dann musst du uns besuchen, was ich dann auch getan habe. Und Nehemia nimmt diese Botschaft auf. Sie sprachen zu mir, die Entronnenen, die zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft, sind dort im Lande in großem Unglück und in Schmach. Die Mauern Jerusalems liegen zerbrochen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Nehemia hat diese Botschaft nicht nur gehört, er hat sie zu Herzen genommen. Sein Herz hat gebrannt für Jerusalem und er hat gelitten mit Jerusalem. Jahrzehnte, nachdem die erste und die zweite Gruppe zurückgekehrt war, wohl über 80 Jahre, wurde wohl der Tempel gebaut, der Gottesdienst wieder eingeführt, aber um die Mauern und Tore hat sich niemand gekümmert. Was für eine notvolle Situation. Was bedeuten denn Mauern und Tore? Mauern, die dienen dem Schutz der Stadtbevölkerung. Die Mauern sind nötig, damit die Stadt ein Zufluchtsort ist, damit die Stadt ein Rückzugsort ist, wenn Feinde anmarschieren. Und die Tore stellen den Zugang zur Stadt dar. Durch die Tore wird das Hineingehen und Herauskommen reguliert. Für mich ein Hinweis auf unsere Jahreslosung, wo Gottes Wort sagt, prüfet alles und das Gute behaltet. Der erste Teil an den Toren, da wird kontrolliert, wer eingelassen wird. Und da wird nur denen, die förderlich sind für die Stadt, der Zugang gewährt. Was bedeutet das für uns heute? Was können diese Mauern sein? Wir leben in einer Zeit, wo diese Mauern in unserer Gesellschaft mehr und mehr abgerissen werden. Wir leben in einer Zeit, wo man Tore nicht mehr gerne hat. Wir haben es in den vergangenen Jahren miterlebt, wie einer dieser Leiter von den modernen Medien gesagt hat, wir schaffen das ab, dass die Inhalte kontrolliert werden. Wir pochen auf die Meinungsfreiheit. Da soll jeder sich selber erkundigen und entscheiden, was recht und richtig ist. Das hat Nehemia zu Herzen genommen. Das hat ihn zu Gott hingetrieben. Aber nun zurück, was sind denn diese Mauern für uns? Es geht da um Gottes Ordnungen für Ehe und Familie. Und das soll heute immer weniger gelten. Es geht um die Wertmaßstäbe Gottes. Es geht um Gottes Wahrheit, wie es uns in der Bibel vorgestellt wird. Dann meine ich, es geht aber auch ums Gottvertrauen, um die Gemeinschaft der Gläubigen und um den Wandel im Licht. Damit, dass das hochgehalten wird und dass das unser Leben bestimmt, ist bitter nötig, damit wir in unserer Zeit bewahrt werden für den Tag Jesu Christi. Was sind die Tore? Ich habe es schon gesagt, die Tore sind der Zugang zur Stadt. Die Tore sind der Zugang zu unserem Leben. Und da meine ich es, dass Gottes Wort von unseren Augen redet, von unseren Ohren redet, von unseren Gefühlen und Wahrnehmungen redet. Und da will Gott, dass unsere Augen wie Tore funktionieren. Dass unsere Augen nicht für alles offen sind, sondern dass der Geist Gottes Wächter sein kann über diese Einlasstore und uns mahnen kann, jetzt ist es dran, die Augen zu verschließen. So wie es Hiob sagt, ich habe einen Bund mit meinen Augen gemacht, dass ich nicht mit begehrlichem Blick auf eine Frau schaue. Unsere Ohren, Tore, damit das, was wir hören, nicht einen negativen Einfluss auf unser Leben hat. Deshalb sagt Gott, wir nehmen gefangen all unser Denken unter den Gehorsam gegen Christus. Wo diese Tore nicht mehr intakt sind, da wird's notvoll im Leben. Nehemia hat diese Not auf sich genommen und zu Gott gerufen. Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Auch ein Auftrag an uns. Er hat sich nicht empört. Er hat es nicht beklagt, dass so viele Jahrzehnte tatenlos verstrichen sind, sondern er hat sein Herz vor Gott ausgeschüttet. Er hat sich gedemütigt vor Gott und Gott angerufen. Und dann demütigt er sich vor Gott. Er klammert sich nicht aus. Er sagt in Vers 6 am Schluss, ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Er schließt sich mit ein. Er stellt sich unter die Not seines Volkes. Wir haben übel an dir getan, dass wir nicht gehalten haben die Gebote, Befehle und Rechte, die du geboten hast deinem Knecht Mose. Dann Vers 8. Gedenke aber doch des Wortes, dass du deinem Knecht Mose gebotest und sprachst, wenn ihr mir die Treue brecht, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr euch aber zu mir bekehrt und meine Gebote haltet und sie tut, so will ich, auch wenn ihr versprengt wäret bis an des Himmels Ende, euch doch von da sammeln und will euch bringen an den Ort, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohne. Nehemia hat das getan, was der Psalmschreiber auch einmal sagt. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Und so tritt er fürbittend ein für sein Volk. Er fleht zu Gott. Und dann erinnert er Gott und sagt in Vers 10, sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine mächtige Hand. Ach Herr, Lass deine Ohren aufmerken auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten, und lass es deinem Knecht heute gelingen. Und gib ihm Gnade vor diesem Mann, denn ich war des Königs Mundschenk. Sind wir bereit, an den Platz Nehemias zu treten heute und so einzustehen für unser Volk und Land, einstehen für unsere Gemeinden, einstehen für unsere Familien und Gott daran erinnern, sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine mächtige Hand. Und das im Zusammenhang mit dem persönlichen sich Demütigen vor Gott, Buße zu tun und die Not vor Gott ausbreiten. Aber dann der nächste Schritt. Habt ihr gehört, wie Nehemia betet? Und lass es deinem Knecht heute gelingen. Er hat es nicht hinausgestoßen, auf seinem Herz lag es: Ich möchte heute den Anfang machen, da etwas zu bewegen. Und da hat ihn wohl der Gedanke bewegt. Und dazu muss ich mit dem König reden. Lass es heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann, denn ich war des Königs Mundschenk. Das war sein Herzenswunsch. Und wann ging es in Erfüllung? Wisst ihr, das weist uns auch wieder darauf hin, wir dürfen Gottes Antwort heute erwarten. Aber dann gilt es immer wieder, auf Gott zu warten, bis seine Stunde da ist. Bis Gott die Türen öffnet. Wenn wir die Türen einschlagen, eintreten, dann hilft uns das nichts. Aber wenn Gott die Türen öffnet, dann geht's vorwärts. Und dann, etwa 4 Monate später, steht Nehemia vor seinem König im Auftrag, ihm den Kelch zu reichen. 4 Monate später. Und diese 4 Monate, die haben ihr Werk getan im Leben Nehemias. Die Not hat sich ihm so aufs Herz gebrannt, dass er es vor dem König nicht mehr verbergen konnte, obwohl er eigentlich angehalten war, vor den König immer mit einem fröhlichen Angesicht zu treten. Und nun steht er vor dem König traurig, niedergeschlagen, bedrückt, mit einem brennenden Anliegen auf dem Herzen. Kapitel 2, Vers 2. Da sprach der König zu mir: Warum siehst du so traurig drein? Du bist doch nicht krank. Das ist's nicht, sondern sicher bedrückt dich etwas. Ich aber fürchtete mich sehr. Wisst ihr, auch das hat mein Herz bewegt. Ein König, der so feinfühlig ist, der nicht einfach seinen Tagesgeschäften nachdenkt, sondern merkt, meinen Mundschenk bewegt etwas. Der trägt eine Last auf dem Herzen und er nimmt Anteil an dieser Last und spricht ihn an. Was ist's? Ich aber fürchtete mich sehr und sprach zum König: Der König lebe ewig. Sollte ich nicht traurig dreinsehen? Die Stadt, in der meine Väter begraben sind, liegt wüst und ihre Tore sind vom Feuer verzehrt. Darf ich euch fragen, bewegt das unser Herz auch noch? Auch in Bezug auf unsere Kinder, die oft in den Schulen mit Dingen konfrontiert werden, ohne Tore, ohne Rückhalt, einfach ausgesetzt den neuen Ideologien und den neuen Wertmaßstäben unserer Zeit. sollte ich da nicht traurig sein. Wisst ihr, nicht traurig in Hoffnungslosigkeit, aber die Last auf dem Herzen tragend und trotzdem hoffnungsvoll mit Jesus Christus unterwegs sein. Da sprach der König zu mir: Was begehrst du denn? Kommt euch das vertraut vor? Wer spricht denn so zu dir? Hörst du, wie Gott zu dir spricht und sagt: Liebes Kind, was begehrst du denn von mir? Er fordert uns auf: Schüttet euer Herz vor mir aus. Liebe Leute, behalt es nicht für dich. Ich habe Antwort für dich. Und wie oft habe ich es erlebt, wo ich diesen Weg gegangen bin, dass mein Herz zur Ruhe kam und Gott mir Antwort gab. Da spürt Nehemia, dass Gott ihm eine Tür auftut. Und da stürmt Nehemia nicht durch die offene Tür, sondern er hält im Herzen Einhalt. Da betete ich zu dem Herrn des Himmels. Wisst ihr, das ist die rechte Art des Gebets. 4 Monate lang betet er intensiv und bereitet diese Stunde vor. Und als die Stunde da ist, da genügt ein Seufzer zum Himmel. Da genügt ein Stoßgebet. Aber er vernachlässigt den Seufzer nicht, sondern er steht still vor seinem Gott. Und wenn wir dann die folgenden Verse lesen, ihr könnt es zu Hause selber nachlesen, da merken wir, wie Nehemia diese 4 Monate gut genützt hat und dann vorbereitet vor dem König steht und auf diese Frage, was begehrst du denn, dem König ganz konkret sagen konnte, was er begehrt. Er bittet darum: Lass mich nach Juda, nach Jerusalem reisen. Dann bittet er den König, dass er ihm Briefe an den Statthalter mitgibt, damit der Statthalter ihm alles gibt, was er nötig hat für den Bau von Jerusalem. Damit er ihm alles gibt, was er braucht, um die Tore wieder herzustellen. Und der König fragt ihn: Wie lange willst du gehen? Und er gibt dem König den Zeitrahmen. Ich weiß nicht, welchen Rahmen er gegeben hat. Und dann die Antwort: Der König gibt ihm alles, was Nehemia begehrt. Er hat die Zusage des Königs, hinauszuziehen, um Jerusalem aus der Schmach und Schande herauszuhelfen, die Mauern wiederzubauen und die Tore wieder einzusetzen. Das war wohl der Grund, warum man jahrzehntelang das nicht getan hat, weil das die Feinde nicht zugelassen haben. Weil das nach Aufruhr und Rebellion geschmeckt hat. Und Nehemia, er muss nicht als Rebell gehen. Er darf mit der Vollmacht des Königs gehen. Und wie nötig hatte er es dann, als er dort in Jerusalem war. Und dann sagt Nehemia zusammenfassend über dieses Erlebnis: Und der König gab sie mir. Warum? Weil die gnädige Hand meines Gottes über mir war. Das ist das Thema vom Nehemia. Die gnädige Hand Gottes über mir. Genauso wie über dem Buch Esra. Und dann geht der König noch einen Schritt weiter. Gott ist viel mehr wie der König der Perser. Auch unser Gott, dein Gott, hat zugesagt, dass er tut über Bitten und Verstehen. Mehr, als du erwartest. Der König hatte aber Hauptleute und Reiter mit mir gesandt. Ein Zeichen, dass der König ihn beauftragt hat, dass er hinter ihm steht, dass er ihn autorisiert hat, diesen Auftrag auszuführen und dass er diesen Auftrag unter dem Schutz und der Vollmacht des Königs ausführen darf. Als das hörten Sanballat der Horoniter und Tobia der ammonitische Knecht, verdroß es sie sehr, dass einer gekommen war, der für die Israeliten Gutes suchte. Vielleicht darf das dir als Antwort dienen, wenn du herausgefordert wirst in deinem Glaubensleben, wenn du Anfeindungen erlebst, weil der Feind auch heute nicht schläft und weil es dem Feind auch heute nicht gefällt, wenn jemand zur Ehre Gottes unterwegs ist. Es verdrießt den Feind, wenn jemand da ist, der für die Kinder Gottes Gutes sucht, der sich einbringt in der Gemeinde, der den Besuchsdienst wahrnimmt, der so ist, wie Nehemia unterwegs war, der Anteil nimmt, ein offenes Ohr hat für die Nöte und sie dann nicht einfach wegsteckt, sondern fragt: Herr, wie kann ich da helfen? Wie kann ich unterstützen? Wie kann ich aufhelfen? Wie kann ich Trost und Ermutigung sein? Ein weites Arbeitsgebiet auch für dich und mich. Und wenn du dann Widerstand erlebst, dann verwundere dich nicht. Auch Nehemia hat so erlebt. Aber er ist bei diesen Anfeindungen nicht zu Schanden geworden. Er hat immer wieder erlebt, wie Gott zu ihm gestanden ist. Er hat immer wieder erlebt, die gute Hand Gottes ist über mir. Und dann macht sich Nehemia auf. Er geht nach Jerusalem. Er kommt in Jerusalem an. Und als er dort ankommt, da stürmt er nicht einfach drauf los. Da handelt Nehemia ganz besonnen und überlegt. Das haben auch wir nötig in unserem Auftrag. Wie manches Anliegen wurde schon zunichte durch vorschnelles, unüberlegtes Handeln. Als ich nach Jerusalem kam und 3 Tage da gewesen war, es hat wohl einmal zur Erholung gedient, aber auch um sich zu sammeln für diesen gewaltigen Auftrag. Und dann beruft sich Nehemia nicht auf die Botschaft, die er dort in Babylon empfangen hat, oder besser in Susa am Königssitz, sondern er macht sich auf. Ich machte mich auf in der Nacht und wenige Männer mit mir, Vertrauenspersonen, die hat er eingeweiht, den Rest hat er ausgeklammert. So dürfen auch wir unterwegs sein mit Menschen unseres Vertrauens. Das haben wir nötig in der Nachfolge Jesu. Denn ich hatte keinem Menschen gesagt, was mir mein Gott eingegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Und es war kein Tier bei mir, außer dem, auf dem ich ritt. Und ich ritt zum Taltor hinaus, bei Nacht und am Drachenquell vorbei, und an das Misttor und forschte genau, wo die Mauern Jerusalems eingerissen waren und die Tore vom Feuer verzehrt werden. Ach, was für ein wunderbarer Hinweis auf unseren Auftrag für die Seelsorge, nicht einfach vorzupreschen, nicht einfach mit einer fertigen Antwort zu kommen, sondern zuerst einmal, er erforschte genau. Er begutachtete die Stadtmauer, er begutachtete die Zerstörung. Er schaute gut hin. Er wollte wissen, was auf ihn wartet. Und dann in Vers 15 sagt er, Da stieg ich bei Nacht das Bachtal hinauf und achtete genau auf die Mauern und kehrte um und kam durch das Taltor wieder heim, als es zu Pferd nicht mehr weiterging. Da hat er nicht resigniert, da ist er abgestiegen und ist zu Fuß weitergegangen auf seiner Erkundungstour. Das spricht zu mir. Sorgfalt ist angebracht, um der Gemeinde Gottes weiterzuhelfen. Das ist auch die Ermahnung in Römer 12. Hat jemand ein Leiteramt, so sei er sorgfältig. So sei er mit Bedacht unterwegs. Das hat Nehemia bedacht. Er war sorgfältig unterwegs. Er wollte es mit eigenen Augen sehen, damit er dann den Menschen in Jerusalem konkret begegnen konnte. Vers 16. Ich hatte bis dahin den Juden, nämlich den Priestern, den Vornehmen und den Ratsherren und den anderen, die am Werk arbeiten sollten, nichts gesagt. Er wollte es zuerst selber wissen. Er brauchte zuerst selber Klarheit. Und so ist es auch in unserem Auftrag. Bevor wir etwas unternehmen, egal was, brauchen wir Klarheit vor Gott. Und dann tritt er vor die Bevölkerung Jerusalems. Vers 17. Und ich sprach zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir sind. Er schließt sich ein. Dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lass uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht weiter ein Gespött seien. Und ich sagte ihnen, wie gnädig die Hand meines Gottes über mir gewesen war. Dazu auch die Worte des Königs, die er mir gesagt hatte. Und sie sprachen, auf, lasst uns bauen. Ich bin überzeugt, da hat das Herz Nehemias gejubelt. Als er diesen Satz hörte, auf, wir sind dabei, lass uns beginnen, lass uns bauen. Aber habt ihr bemerkt, wie Nehemia vorgegangen ist? Er schildert das Unglück Nehemias, das er mit eigenen Augen gesehen hatte. Und dann verweist er auf Gott. Bei dieser gewaltigen Aufgabe, da weiß er, die Menschen in Jerusalem, die haben eines nötig, nämlich Ermutigung. Und noch einmal Ermutigung und wieder Ermutigung. Wir werden das sehen in den folgenden Kapiteln. Und ich sagte ihnen, wie gnädig die Hand meines Gottes über mir gewesen war. Dazu auch die Worte des Königs, die er mir gesagt hatte. Er sagt ihnen, wir sind hier im Auftrag des Königs unterwegs. Im Auftrag des Königs rufe ich euch auf, wir bauen die Stadtmauern Jerusalems und wir setzen die Tore ein. Seid ihr dabei? Wollt ihr auch mit den Leuten in Jerusalem sagen, auf, lasst uns die Mauern bauen. Und da möchte ich euch auffordern, stillzustehen vor Gott, wie es Nehemia getan hat. Und vor ihm zu stehen und zu rufen, erforsche mich Gott und siehe, wie ich's meine. Erkenne mein Herz, erkenne, dass ich deinen Namen fürchte. Wisst ihr, auch wir haben es immer wieder nötig, dass wir in unserem Leben Bestandsaufnahme machen. Dass wir uns Rechenschaft geben, habe ich noch die Herrschaft über die Tore meines Lebens? Oder sind die Tore zerstört? Sind sie weit offen? Ist da kein Wächter, wenn ich es recht in Erinnerung habe? Lesen wir von einem, der an der Stadtmauer gebaut hat und die Tore eingesetzt hat. Und dann kommt dieser traurige Satz. Aber Schloss und Riegel setzte er nicht ein. Was nützt dieses Tor? Da brauchte es auch im Gottleben Gewalt. Jesus sagt es so, wenn dich dein rechtes Auge ärgert, dann reiß es aus. Vielleicht braucht es da einmal Abstinenz vom Handy, wo wir uns bewusst werden, welche Macht, welche Gewalt dieses Medium über uns hat. Dass wir Rechenschaft geben, wofür wir unsere Zeit verwenden. Mit was wir uns beschäftigen, was Einfluss hat auf unser Leben. Und uns zurückbesinnen auf Gottes Wort, dass der Geist Gottes Herrschaft hat über meine Ohren, dass ich so unterwegs sein darf, wie ein Saul unterwegs war, von dem geschrieben steht, er tat, als hörte er's nicht. Er hat diese bösen Worte nicht in sein Herz gelassen. Ich brauche es, dass der Geist Gottes Macht hat über meine Augen und die Tore schließen kann für all das, was mich niederreißen kann, was zur Untreue, zur Unzucht, zur Gleichgültigkeit verführen will. Dass mein Herz bewahrt wird für den einen Jesus Christus. Und die Zeit ist so nahe, so drängend, so brennend. Bald wird kommen, der da kommen soll, und nicht verziehen. Aber bei dem allem seid ihr bewusst, der Widersacher Gottes schläft nicht. Es gefällt ihm nicht, wenn du Bestandsaufnahme machst. Er will das verharmlosen. Er will vielleicht sagen, das besteht doch schon Jahrzehnte. Was willst du nach all den Jahren? Und wenn Jahrzehnte darüber vergangen sind, lass nicht den Schutt liegen. Greif den Schutt an mit dem Blick auf Golgatha. Dort hat Jesus Antwort gegeben auf all den Schutt deines Lebens. Am Kreuz auf Golgatha und in der Auferstehung hat Gott Antwort gegeben für die verbrannten Tore. Und er hat dir den Heiligen Geist gegeben, damit du wieder unter der Herrschaft Gottes unterwegs sein kannst. Und wenn du dann Widerspruch erlebst, so wie dort Nehemia es erlebt hat, Vers 19, als aber Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, und Geshem, der Araber, hörten, verspotteten und verhöhnten sie uns und sprachen, was ist das, was ihr macht? Wollt ihr von dem König abfallen? Genau wieder dieses Argument. Ihr seid als Aufrührer gekommen. Oh nein, wir sind gekommen, um das Wohl Jerusalems zu suchen. Da antwortete ich ihnen, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Denn wir, seine Knechte, haben uns aufgemacht und bauen wieder auf. Für euch gibt es keinen Anteil, kein Anrecht, noch Gedenken in Jerusalem. Wir machen nicht gemeinsame Sache mit den Feinden. Das wird auch ein weiteres Thema im Buch Nehemia sein. Wir blicken auf zu Gott und wir sind mit ihm unterwegs. Ich möchte noch kurz zusammenfassen. In Nehemia 1 erfährt Nehemia, wie schlecht es seinen Brüdern in Jerusalem geht, wie notvoll es dort ist. Er reagiert darauf mit Buße, er demütigt sich vor Gott, er trägt Leid über diese Situation und er erfährt, wie Gott antwortet, wie Gott eingreift und das Herz des Königs sich zu ihm neigt und ihm nicht nur die Erlaubnis gibt, die Mauern wieder aufzubauen, sondern auch alles, was er nötig hat für diesen Auftrag, ihm zur Verfügung stellt. Dann geht Nehemia und inspiziert mit großer Sorgfalt den Schaden. Er lässt es nicht bei einem Pauschalurteil genügen. Er will konkret vorgehen, so auch, wie auch wir konkret werden dürfen, Gott gegenüber. Wisst ihr, das genügt nicht, wenn wir beim Abendmahl beten: Herr, es tut mir leid für alles, was nicht recht war. Lasst auch uns konkret werden und die Dinge konkret bei Namen nennen, damit sie ausgeräumt werden, damit die Herrschaft Gottes wiederhergestellt wird in meinem, in deinem Leben. Und obwohl ihm feindliche Gesinnung entgegenschlug, lädt er das Volk ein, die Mauer wieder zu bauen. Und er bezeugt, dass die gnädige Hand Gottes mit ihm und über ihm war. Und dann ermutigt er das Volk mit dem Satz: Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Und so hat er das Herz des Volkes gewonnen, damit sie einstimmten und sagten: Auf, lasst uns bauen. Und dazu wollen auch wir uns ermutigen lassen. Das, was im Argen liegt, vor Gott bringen, damit seine Gnade wiederherstellen kann. Ich möchte noch beten. Danke, Herr Jesus, für dieses Wort, für die Ermutigung durch Nehemia. Und lass auch uns Menschen sein, die sich demütigen vor dir, die über die Nöte nicht einfach hinweggehen, sondern sich beugen vor dir und sie vor dich bringen und von dir die Wiederherstellung erbitten und sich dann auch brauchen lassen in dem Auftrag. Du hast uns in diese arge Welt gestellt. Wir brauchen dich, wir brauchen deine Wegweisung, wir brauchen deine Gnade, damit wir ein Segen sein dürfen, ein Ansporn zum Guten, ein Ansporn, auch in die Nachfolge Jesu zu treten und gemeinsam dich zu loben und mit dir unterwegs zu sein. Und danke, dass auch wir um die gute Hand Gottes über uns wissen dürfen. Du hast es uns zugesagt, Herr Jesus. Du bist der Garant dafür. Hab herzlich Dank dafür.